als etwas durchaus Rätselhaftes. Unaufklärbares hätte man ihn über die Grenze weisen dürfen, ohne dass irgendeine Nachwelt im Recht gewesen wäre, die Athener einer schmählichen Tat zu zeihen. Dass aber der Tod und nicht nur die Verbannung über ihn ausgesprochen wurde, das scheint Sokrates selbst mit völliger Klarheit und ohne den natürlichen Schauder vor dem Tode durchgesetzt zu haben. Er ging in den Tod mit jener Ruhe, mit der er, nach Platons Schilderung, als der letzte der Zecher im frühen Tagesgrauen das Symposion verlässt, um einen neuen Tag zu beginnen. Indes hinter ihm, auf den Bänken und auf der Erde, die verschlafenen Tischgenossen zurückbleiben, um von Sokrates, dem wahrhaften Erotiker, zu träumen. Der sterbende Sokrates wurde das neue, noch nie sonst geschaute Ideal der edlen griechischen Jugend. Vor allem hat sich der typische hellenische Jüngling Platon mit aller inbrünstigen Hingebung seiner Schwärmerseele vor diesem Bilde niedergeworfen. Kapitel 14. Denken wir uns jetzt das eine große Zyklopenauge des Sokrates auf die Tragödie gewandt. Jenes Auge, in dem nie der holde Wahnsinn künstlerischer Begeisterung geglüht hat. Denken wir uns, wie es jenem Auge versagt war, in die dionysischen Abgründe mit Wohlgefallen zu schauen. Was eigentlich musste es in der erhabenen und hochgepriesenen tragischen Kunst, wie sie Platon nennt, erblicken? Etwas recht Unvernünftiges, mit Ursachen, die ohne Wirkungen und mit Wirkungen, die ohne Ursachen zu sein schienen. Dazu das Ganze so bunt und mannigfaltig, dass es einer besonnenen Gemütsart widerstreben müsse, für reizbare und empfindliche Seelen aber ein gefährlicher Zunder sei. Wir wissen, welche einzige Gattung der Dichtkunst von ihm begriffen wurde, die äsopische Fabel.